Herzlich willkommen bei Talk This Way, dem Podcast von Walk This Way. Zu meiner Linken, Jan van der Toorn, Producer-Legende, hat mit fast allen Menschen, die ihr aus den 90ern, aus der Jetztzeit kennt, zusammengearbeitet. Von Nana bis Samy Deluxe, Oli P. natürlich, Manuelsen, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Zu meiner Rechten ebenfalls Producer, Legende, muss man noch drüber streiten.
Auf gar keinen Fall.
Aber auf jeden Fall der Chef von Walk This Way, dem Label, und auch das Maschine Gründer, Mitgründer. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Und wir starten aber erstmal mit Oder-Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, um deine Persönlichkeit auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und antworte bitte so schnell du kannst. Logic oder Ableton?
Beides.
Samy Deluxe oder Herr Sorge?
Herr Sorge.
Papa Bär oder Nana?
Beides.
Du musst dich entscheiden. Outkast oder Boyz II Men?
Outkast.
Rotterdam oder Berlin?
Berlin.
Kibbeling mit Joppi-Soße oder Döner?
Kibbeling.
Backstreet Boys oder NSYNC?
NSYNC.
Wassermann oder Stier?
Stier.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Steinbock.
Ah, ich hab gedacht, weil du hast in einem Interview gesagt, dass du mit Wassermännern und Stieren besonders gut klarkommst. Das hätte jetzt natürlich super reingepasst, wenn du eins von beiden gewesen wärst. Aber ihr kommt ja trotzdem ganz gut klar, das haben wir gerade schon im Vorgespräch gemerkt. Ich würde aber erstmal gerne wissen, wie seid ihr denn aufeinander getroffen das erste Mal?
Hart, glaube ich.
Das ist eine saugute Frage tatsächlich. Kannst du dich daran erinnern, wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben und gesehen haben? Ich würde fast eventuell Reeperbahn-Festival mal sagen, vor 2 Jahren oder 3 Jahren, aber das wüsste ich.
Es ist 2 Jahre her und du überlegst so lange?
Nee, es ist länger her.
Ja?
Ja, es ist, ich glaube, 17.
Okay.
Weil, was war das nochmal? Gute Frage, ey.
Also wahrscheinlich hat Axel uns irgendwie vorgestellt, oder Steffi?
Nein, es war 17, weil das, wir haben uns tatsächlich im alten Büro das erste Mal kennengelernt.
Okay.
Säumnis.
Ist so.
Und da, wir haben uns mal begegnet so, aber das erste Mal, wo wir richtig geredet haben, ist, wo ich mit den Jay zu dir kam.
Ach, stimmt.
Welchen Jay?
Jesus, ja. Sozusagen.
Ach,
genau,
so.
Stimmt. Da haben wir richtig aktiv drüber gesprochen.
Ja.
Weil, stimmt, erinnere ich mich.
Das war das erste Mal.
Weil du gesagt hattest, das ist ein Freund von dir und dann hatten wir uns darüber unterhalten und
genau.
Genau.
Aber da seid ihr dann auch nicht zusammengekommen als, sag ich mal, mehr oder weniger Geschäftspartner, sondern habt einfach ein bisschen gequatscht, oder?
Ich glaube, wir haben noch nie wirklich Geschäft gemacht eigentlich. So richtig.
Nee.
Ich meine, schon so am Rande, aber so
eigentlich nicht. Offizielles.
Ja.
Also bist du dann ganz losgelöst zu Das Maschine gegangen zum Beispiel? Also hatte das jetzt gar nichts mit Patrick zu tun?
Genau.
Okay.
Ja.
Und warst du auch schon vorher da, bevor du Patrick dann kennengelernt hast?
Ja.
Ah ja, okay.
War
okay.
Schon seit McEarly-Zeiten da.
Aber vielleicht trotzdem nochmal, warum versteht ihr euch so gut? Vielleicht nochmal ein bisschen auf eure Beziehung eingehen. Wie war das damals? Hat es direkt gefunkt oder?
Absolut, ja. Weil also von meiner Sicht, weil er genauso wie ich so ein plumper Sack ist.
Das hast du ja schön gesagt. Das hörst du gerne, ne?
Das ist auch das schönste Kompliment.
Aber schön. Ein plumper Sack.
Ja, ich hab das generell mit echten Berliner, die legen mich einfach, weil die sind so schön plump und geradeaus und ich bin genauso. Und ich mag das einfach so, dieses Schnauzerige, weißt du? Dieses Politische und haha, das mag ich nicht.
Ja, man weiß halt immer, woran man ist,
ja,
glaube ich.
Voll mein Weg.
Also ist dir wichtig, gerade raus zu sein.
Richtig.
Und so war es dann auch. Dann vielleicht auf die Geschichte zu, wie kamst du zu Das Maschine? Du hast dich lange selbst gemanagt und das bereust du, weil
absolut.
Du da irgendwie Fehler gemacht hast. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen, was hast du zum Beispiel gelernt, was falsch war im Selbstmanagement und wann kam die Erkenntnis?
Also ich glaube generell, Eigenmanagement ist falsch, weil du einfach die Helikopterperspektive verlierst. Weißt du?
Die war richtig.
Ja, aber die war richtig. Scheiße, ich mach das immer. Hinterfrage mich immer falsch. Verschlechtbesserung. Ich finde tatsächlich, dass wenn du dich selber managst, dann bist du so tief in der Sache, dann wird es auch richtig emotional und dann kannst du einfach nicht mehr sagen, so, ey, warte mal, ist das jetzt wirklich so wichtig? Und ich glaube, seit ich Management habe, merke ich einfach, dass es alles viel gelassener und viel trockener und viel mehr so die Sache so, wie sie sind und nicht so, ich muss das unbedingt reißen. Das finde ich sehr gut. Das habe ich echt sehr spät gelernt, aber man ist nie zu spät, würde ich erst mal sagen. Und ich bin zu Nico und Axel gekommen.
Also die Das-Maschine-Chefs?
Ja, über Abbas, genau. Weil ich bin auch nach Berlin gekommen deswegen, weil
ach, krass.
Abbas war öfters bei mir in Hannover.
So ein guter Freund von dir, sagst du?
Also es ist ganz lustig, wir hatten eine Session für eine Künstlerin und das wurde von Warner ins Leben gerufen, sag ich jetzt mal. Das war eine Session in Berlin, ich war noch nie so richtig in Berlin so. Und da haben Abbas und ich uns kennengelernt und dann wurden wir so Homies und dann habe ich ihn zu Sammy eingeladen. Da war ich noch in Kunstwerkstatt.
Und das war dann so die Schwarz-Weiß-Produktion, das Album?
Ja, war schon spät.
Okay.
Ja, aber es war noch in dem gleichen Zeitbild so. Und da ist er zu mir gekommen, haben eine Session gemacht und das hat voll gut geklappt. Das war nach dieser Berlin-Session. Und dann hat mir Sammy mal gefragt, ey, ich mache jetzt ein neues Album mit Afro, ASD2 sozusagen. Mhm. Und diesen Typen, mit dem du mal da rumhängst, hat er nicht ein paar Beats für uns und so. Und dann habe ich die halt connected. Und das lief dann direkt richtig da. Und dann hat man einfach gemerkt, so, hey, das ist ein cooler Dude, diesen Abbas. Da war auch direkt respektvoll, so, ey, ist das cool mit dir? So, klar, Dicker. Weißt du, warum soll das nicht cool sein? So. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Der ist gut erzogen, der Junge. Weil das hat so echt gute Eigenschaften. Und dann wurden wir Freunde. Und dann hat er gesagt, ey, du sitzt hier in Hannover oder in Brakel bei Kunstwerkstatt. Bist so weit weg von das Geschäft eigentlich so. Weil in Brakel, Hamburg, Hannover sitzen eigentlich nur so die gefestigten Künstler. Aber die neue, die so wichtig, weißt du, da wo es stattfindet, das ist halt Berlin. Das habe ich zu Herzen genommen. Ich habe gedacht, ey, ich glaube, der Junge hat recht. Und dann sind wir hierher gekommen, haben 2 Wochen hier bei einem guten Freund, Nana, immer zu Hause bivakiert sozusagen und haben einfach gesucht, bis wir was gefunden haben und sind nach Berlin gezogen.
Krass.
Ja, und so bin ich auch zu Das Maschine gekommen, weil ich Nico dann öfters getroffen habe bei irgendwelchen Sessions, wo ich dann eingeladen wurde von Warner damals noch. Und so habe ich, dann hat Abbas mich introduziert, hey, das ist übrigens mein Manager, dies bla bla bla. Und so haben wir uns kennengelernt und das hat einfach direkt so gefunzt. Und dann, das war's.
Nico
Mecklenburg.
Nicht Mecklen, sondern Meckeln.
Meckeln,
ja. Das habe ich erst immer falsch. Das hat echt lange gedauert, bis ich gemerkt habe, oh, das L ist an einer anderen Stelle. Ja. Okay, wann war das ungefähr, dass du nach Berlin gezogen bist?
Berlin 2015.
Ah, auch noch
August.
Gar nicht so lange.
Ja.
Krass eigentlich, also weil es ja schon sehr lange auch so mehr oder weniger Musikhauptstadt ist. Wie hat sich dann deine Wahrnehmung auch gerade von der Musikszene geändert, von Hamburg mit den Etablierten zu Berlin und den, sag ich mal, jungen Willen, so wie du sagst?
Also Berlin ist so, kennst du Harry Potter, Diagon Alley, wo Hagrid auf diese Steine drückt und dann geht so ein und dann kommst du rein und dann ist eine ganz andere Welt. Ich mochte Berlin, sag ich ehrlich, vorher eigentlich gar nicht, bis ich in Berlin war und die Leute in Berlin, die Berliner gespürt habe. Dann habe ich mich einfach in Berlin verliebt. Aber vorher war Berlin so zu viel und zu groß und Berlin.
Ich glaube, braucht man auch eine Weile, ne, gefühlt.
Ja.
Das unterschätzt man, man Berlin, also man braucht wirklich eine Zeit, bis man Berlin so fühlt und verstanden hat. Ansonsten wirkt es wirklich relativ schnell zu groß, glaube ich.
Ja, ne? Wirklich. Und ich meine, ich komme auch aus einer Großstadt, aber trotzdem so, Berlin war zum Beispiel im Vergleich zu Hamburg, war sehr metropolisch und Hamburg ist auch riesig, aber irgendwie ein Dorf. Ich weiß nicht warum. Fühlt sich irgendwie so. Und ich bin natürlich Haferjung, ich komme aus Rotterdam. Deswegen war für mich Hamburg am Anfang sehr cool, weil ne, Wasser und Hafen, geil. Aber ja, Berlin, wenn du einmal von den richtigen Leuten durch Berlin geführt wirst, dann war es das, glaube ich. Für die meisten. für uns auf jeden Fall. Wir haben uns in Berlin echt, wir fühlen uns super wohl hier.
Warum hast du in Hannover gewohnt und wo hast du, also wie lange da? Also weil ich finde jetzt Hannover ist jetzt nicht die Stadt, wenn man aus Rotterdam kommt
ja.
und nach Deutschland zieht, denkt man, also nichts gegen Hannover.
Nein, nein.
Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht Anlaufstelle Nummer eins.
Das ist ganz komisch, aber weißt du, dass Hannover, wenn es auf die Bevölkerung ankommt, eigentlich die Musikstadt von Deutschland ist, dass es da die meisten Musiker gibt?
Immer noch?
Ja.
Krass.
Da ist ja auch die Welt zweitbeste Musikhochschule.
Krass.
Ja, das wissen sehr wenig Leute. Ist auch. Also ich wurde eingeladen. Ich habe einen Künstler produziert und der Künstler wurde von einem Label gesigned in Hannover. Und da waren riesen Studiokomplexe. Und da wurde ich eingeladen und das war geil. Bin hängen geblieben. War da dann so 8, 9 Jahre oder so.
Krass.
Ja.
Abgefahren.
Ja.
Das ist auch nicht bereut.
Ich bereue nichts.
Nichts. Aber du hast doch bestimmt schon irgendwo Fehler gemacht, wo du sagst,
klar.
Das hätte ich nicht machen sollen. Was war so einer, wo du denkst, das ist auf jeden Fall nicht so klug gewesen?
Wow. Einer nur?
Kannst auch ganz viele aufzählen.
Also ich glaube, ich bereue, wenn ich was bereue, bereue ich, dass ich aufgehört habe mit Sport. Ja.
Was hast du gemacht?
Ich habe sehr viel verschiedene Arten Kampfkunst gemacht. Mhm. Und ich war sehr früh ein sehr talentierter Fußballer, aber habe Arthrose und habe sehr früh entdeckt. Und mein damaligen Physiotherapeut hat mir gesagt, du entweder du spielst jetzt Fußball Profi, weil ich hätte auf jeden Fall das Zeug dazu und dann kannst du so mit 21 im Rollstuhl dein Leben durch oder du hörst jetzt auf. Und das war eine richtig schwere Entscheidung für mich, weil Fußball war alles. Aber habe dann gedacht, Rollstuhl ist auch scheiße.
Das finde ich faszinierend. Ja. Dass man, das ist so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Tobias, aber wenn man so eine Entscheidung treffen muss,
ja.
Ich wüsste gar nicht, ob man, also ich finde das faszinierend, dann bewusst so eine Entscheidung zu treffen, mit was aufzuhören, was man so sehr liebt,
ja.
sozusagen, und wo man dann ja auch noch eine Zukunft drin hätte.
Ja.
Ne? Also ja, krass. Ich wüsste gar nicht, ob dich das so gemacht hätte.
Aber hey, das war auch mein Umfeld, muss ich ehrlich gestehen. Also ich hatte sehr gute Freunde, die mich da auch gesagt haben, ja, mach keine dumme Entscheidung jetzt, weil, weißt du so, ich war auch mit Kampfkunst immer sehr lange unterwegs und das auch sehr lange gemacht und das hätte alles darunter geleitet. Ich habe gerne getanzt, habe für Breakdance gemacht und so fort. Das hätte alles darunter geleitet.
Gelitten.
Gelitten, genau. Und deswegen war es entweder Sport und alles andere so hobbymäßig weitermachen oder eigentlich alles sozusagen gar nicht mehr machen. Und ich glaube, wenn dir das dann klar wird, so dass es wirklich so ernst ist, dann ist die Entscheidung schon ziemlich einfach.
Aber dann bist du ja mit mehreren krassen Talenten eigentlich gesegnet, ne? Finde ich ja so ein bisschen. Also ich meine, wenn man Fußball anscheinend die Möglichkeit hat, zum Profi zu kommen, sozusagen, das ist ja irgendwie Traum von fast allen Jungs, so, ne? Gut, dann lässt man das sein und dann wirst du einfach ein krasser Musiker, ist ja dann jetzt auch, also die meisten Menschen haben ja nur ein großes Talent.
Also ich habe auch nur ein Talent. Ich habe nur ein Talent, eigentlich. Ich kann einfach, wenn mir was interessiert, kann ich einfach mich so darauf stürzen, dass ich das richtig gut kann. Okay. Das ist mein Talent einfach. Ich kann mich einfach umwandeln in das, was ich will. So, wenn ich unbedingt das machen will, dann glaub mir, ich werde einer der Besten sein. Weil ich stürze mich so drauf, das war schon immer so.
Mhm. Was war das Letzte, wo du dich drauf gestürzt hast?
Das Letzte?
Mhm. Also ich sag mal jetzt nicht Musik als großes Oberthema, sondern einfach von mir aus auch so eine Kleinigkeit, wo du gesagt hast, das will ich jetzt lernen und das mache ich.
Ja, ich liebe Sprache. Ich spreche mehrere Sprachen. Ich bin auch ziemlich versiert in digitale Sprache, so Programmierung und so, liegt mir total gut. Ich habe auch künstliche Intelligenz studiert und ich glaube, heutzutage ist es halt ziemlich normal, dass man vieles kann, weil wenn man einen Rechner bedienen kann, dann muss man viel. Ne, die Welt ist einfach sehr multiversiert geworden. das, so war ich aber schon immer. Ich wollte immer alles machen, was ich geil fand und habe mir einfach drauf gestürzt. Das Letzte, weiß ich nicht, sag dir ganz ehrlich.
Aber diese immer ausprobieren und testen, diese Mentalität zieht sich auch eh schon bei dir ein bisschen länger. Also du sagst ja auch, dass du dann irgendwie von Logic zu Ableton und dann wieder zu Cubase gewechselt bist, also verschiedenen Producer-Programmen, einfach um nicht quasi immer das Gleiche zu machen. Also die Abwechslung ist ja auch einfach sehr wichtig.
Ja, ich habe tatsächlich mit Atari angefangen, also Cubase das erste. Und dann war mein erster Mac war auch VST und habe dann in 95 gewechselt zu Logic. Das hieß noch, das war noch von eMagic damals. Das war übrigens Logic ist in Deutschland erfunden worden von Deutschen. Und fand das damals richtig krass, weil es genau das Gegenteil war von Cubase. So, Cubase musstest du ganz wissen, boah, dies und musst du so und bla. Und bei Logic war es, wie der Name auch sagt, es war halt, wenn du diese Logik auch hast, dann wirst du es direkt verstehen. Das war bei mir so, oh, okay, sehr einfach. Und das fand ich super. Hab dann bis 2019 mit Logic gearbeitet. Und 2019 habe ich über einen Kumpel mal, über Vitali, der immer in Ableton arbeitet und ich am Anfang ihm da drüben, sag ich dir ganz ehrlich, ausgelacht habe, so, Spielzeug, weißt du, so, Ableton, boah. Ich habe mich richtig, richtig dagegen gewehrt und immer mehr, wenn ich da saß und die haben da produziert, habe ich gesehen, boah, das ist ja geil, boah, das ist ja auch, wow, ich wünschte, Logic konnte das auch so. Und dann habe ich mir über einen anderen Kumpel einen Direktdraht zu Ableton besorgt und habe mit den Typen da geredet, von lass mir das doch mal einmal ausprobieren, bevor ich jetzt das Ding kaufe, hier will ich es testen. Und nicht 30 Tage, aber richtig so. Und dann haben die mir so eine Testversion gegeben und nach einer Woche habe ich Logic nicht mehr angefasst einfach. Ganz krass. Aber ich muss auch echt sagen, also Ableton ist einfach wenn du Inspirationen brauchst, bei Logic ist mehr so wie früher so, weißt du, so Aufnahmemaschine und Musikinstrumenten und das ist so noch diesen alten Konzept und Ableton ist halt so, wenn du so ein Digi, ich bin ja mit der Bauchnabe an, weil mein Bauchnabe war, glaube ich, an ein Digitalfaser als Baby schon, weil alles, was abstrakter ist, zieht mich immer an und Ableton ist halt sehr abstrakt, dafür aber so umfangreich, du kannst so viel selbst gestalten. Ich bin ein richtig großer Fan, aber es gibt mehrere. Ich mag Studio One auch sehr und Bitwig ist auch super. Ich find's interessant, mal hin und her zu gehen, so ausprobieren.
Was würdest du Leuten raten, die jetzt mit dem Producing anfangen wollen? Welches Programm?
Also würde ich sagen, Producing hat mit dem Programm nichts zu tun. Also ich könnte ich nicht sagen, weil jeder tickt anders und für jede ich würde tatsächlich sagen, also nur weil du einen Laptop und ein Programm hast, bist du noch kein Producer.
Ey, die Vision ist es auch mehr.
Richtig.
Also das ist so, da kommt es nicht drauf an, mit was, sondern
richtig.
Wie.
Ja.
So, ne, das ist, glaube ich, beim Produzieren das Entscheidende. Also.
Absolut. Aber ja, wir haben früher ja alles mit einem MPC gemacht. Mit 12 Sekunden Sample-Zeit.
Ja, du hast dir gerade eine gekauft, deswegen fühlst du dich jetzt auf den Schlips getreten?
Nee, überhaupt nicht. Aber ey, das ist gut. Ich weiß immer nicht, wo ich die hinschleppen soll. Aber hatte ich ja schon mal erzählt, ne? Beim ersten Lockdown dachte ich so, geil, jetzt habe ich Zeit. Habe mir diese neue MPC X gekauft, so.
Geil.
Und saß auch bis heute nur einmal dran, bis jetzt, so. Und leider. Aber ich habe irgendwann, wenn man mal die 5 Minuten hat, einfach zum Rumspielen. Weißt du, ob du in einer Konsole sitzt, rein theoretisch oder daran sitzt, macht ja keinen Unterschied so, ne? Hab jetzt damit keine Ambition oder so, ne? Das ist nur so für mich. Aber es ist gut zu wissen, dass du da mit einem PC bist. Wobei, ey, also ich früher, als ich mal selber irgendwelche Knöpfe gedrückt habe, ich war immer der unmusikalischste Typ. So, also das war, da ging es aber immer eher um die Vision und das, wo es hingehen sollte, ne? Ich hatte keinen Plan von Notenlehre oder irgendwelchen Harmonien oder irgendeinen Scheiß, sondern da ging es immer nur mir ging es oft eher um Sound, so, ja, ne? Und das hat es dann irgendwie ausgemacht.
Was war dann deine Vision, würdest du sagen?
Ey, keine Ahnung. Es gibt ja dieses Sprichwort, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Für mich war immer das Gegenteil. Nee, lieber gut selbst gemacht. Und da ging es immer eher um komplett eigene Sounds, während alle, ich war da immer richtig anti, ne? Also wenn alle irgendwie Richtung gewisse Rap-Sounds gegangen sind, dann bin ich mit Absicht, habe ich mir irgendwelche Techno-Sounds genommen oder irgendwelche Rock-Sounds und habe das dann irgendwie verwurstet und gemacht und getan, weil es für mich immer, ich fand immer so ein Madlib cooler als irgendeinen kommerziell erfolgreichen Produzenten, so, weil da war immer so diese Hip-Hop-Anti-Haltung so tief in mir verwurzelt. Und das war dann irgendwie auch die Vision, damit komplett was Antizyklisches eigentlich zu machen. Das ist witzigerweise, wenn man so drüber nachdenkt oder redet, ist das auch immer noch in irgendeiner Form so. Also wenn alle Richtung, weiß ich nicht, Autotune-Rapper sein und machen und tun, dann hole ich mir lieber, also was jetzt hole mir, ne? Ist ja keine Ware, aber dann gucke ich lieber nach Acts, die eigentlich das Gegenteil sind von dem, was da gerade passiert.
So. Das ist aber auch der Weg. Weil ganz ehrlich, wenn man einfach ganz abstrakt mal guckt, was sind die größte Künstler oder die größte Musik-Peaks aller Zeiten, waren nie die Welle gefolgt haben, sondern waren immer die, die genau dagegen gegangen sind, weil die sind aufgefallen. Und ich glaube, auffallen ist wichtiger als mitmachen. Egal, was du machst. Und zum Thema Musiklehre, das schmeiße ich auch alles in die Tonne. Ich kann Akkorden lesen, das war's. Ich kann keine Noten lesen, weil ich bin der Meinung, Noten wurden nur erfunden, weil es keine Aufnahmegeräte gab. Und ist natürlich geil, wenn du mit mehreren Leuten zusammen musizieren willst, dann ist das ein schönes Kommunikationsmittel, aber es ist auch nicht mehr als ein Kommunikationsmittel. Und so viele Leute hängen sich so hart an diese Note und das ist, ich glaube, es bremst eher, weil du kannst ein guter Musiker sein. Dann musst du die Note lesen, dann bist du schon auf einmal blind mit zwei Sachen. Du bist am Lesen und du bist ein Interpret.
Das macht es auch so statisch, finde ich.
Voll.
Es ist auch so ein, weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich habe oft das Gefühl, dass, also mittlerweile hat sich das geändert, aber zumindest damals, ne, zu meiner Zeit noch, da waren deutsche Produzenten, das war immer sehr statisch und das muss so sein und die Frequenzen müssen so und so sein und man hat das ging nie um das Gefühl, es ging nie um den Vibe. Mittlerweile ist das, glaube ich, anders so. Ne? Alle haben irgendwie nach Frankreich, England, Amerika rübergeguckt und haben verstanden, drauf geschissen, ob die Frequenz gerade richtig ist oder ob irgendwas richtig sitzt oder im Takt im Zweifel richtig ist. Hauptsache, der Vibe stimmt so. Ne? Aber das ist genau auch ein bisschen das mit dieser Notenlehre. Zumindest für die Art der Musik, über die wir ja sprechen, über Rap und Hip-Hop. Ne? Ich glaube, das mag jetzt andere Genres geben, wo es total wichtig ist, das irgendwie zu machen. Also Klassik.
Klassik, ja. Oder ja, Klassik. Genau. Aber ich schließe mir da komplett bei dir an und ich finde auch, als Produzent ist auch nicht deine Aufgabe, Musiker zu sein. Wenn du es auch kannst, geil.
Cool, ja.
Aber dann kommt die nächste Hürde. Kannst du dann auch als Produzent zu dir selber ehrlich genug sein und sagen, du hol dir lieber einen Keyboarder, weil das ist okay, aber wir brauchen besser. So. Und das ist eher, was einen Produzenten ausmacht und nicht die Technologie. Ein Produzent kriegt einen Auftrag, ob der jetzt von ihm selber oder von Plattenfirma oder Manager oder Künstler kommt, mach mir bitte mit diesem Input, mit diese Zutaten, das allerbeste Produkt. Und das ist die Aufgabe. Sorg dafür, dass du das allerbeste Produkt machst. Und wie du das machst, soll die Welt scheißegal sein, finde ich. Und das ist auch die Aufgabe. Wenn jemand etwas besser kann als ich, dann gebe ich ihm dafür Geld, das bitte zu machen, damit mein Produkt am besten wird. So.
Was ist für dich dein bislang bestes Produkt oder dein zeitlosestes, sage ich mal?
Meine Kinder.
Aber hast du die nach Noten gemacht?
Ja, die haben ordentlich Noten. Okay. Also ich muss echt sagen, ich habe so viel gemacht, dass ich es fast unmöglich finde, überhaupt durchzublicken. Ganz ehrlich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat bis heute, war Herr Sorge. Ah, krass. Das war einfach so geil. Wir haben, es war so befreiend für Sammy auch etwas zu machen, wo er nicht diese Pflicht erfüllen muss. Dieser, der
krasse Rapper sein.
Der krasse Rapper, der Freestyler, der 1000 Bar Live. Er konnte einfach komplett loslassen und sich komplett irgendeinen Scheiß ausdenken und das einfach machen. Und das haben wir so gefeiert. Und rein deswegen ist es für mich bis heute, das habe ich die beste Erinnerung an Herr Sorge, weil Herr Sorge war komplett brain free. Komplett.
Aber auch seiner Zeit voraus einfach, ne?
Oder? Also, danke.
Ey, ist aber, glaube ich, mit vielen Sachen so. Ja. Also gerade, wenn man dann auch so antizyklisch wiederum denkt, so, ne, dann das ist und war seiner Zeit voraus. Also musikalisch, ob man jetzt da wie sich verkleiden und visuell, klar, das ist, finde ich, steht nochmal auf ein anderes Blatt Papier. So, das eine ist ja quasi dann die Vermarktung und das Drumherum und die Verpackung. Aber nur das Musikalische war auf jeden Fall seiner Zeit voraus, glaube ich auch.
Aber ich denke auch sogar, ja, du hast recht. Und klar, wie er sich dann verkleidet hat, es war eine Kunstfigur. Aber guck dir mal hier 6ix9ine oder so an. Ich meine, die gehen alle schon auch ziemlich weit. Also sogar teilweise hier Lil Tunchi, wie sich manchmal mit irgendwelche Tierprints gemischt, mit irgendwelche pinke Hose und das. Ich meine, eigentlich geil, dass Sammy so groß und so breit und so bombastisch der Typ ist, sich einfach getraut hat, sich irgendwie wie.
Aber das vergessen ja die meisten Leute. Ja. Dieses so, wie viel Mut grundsätzlich dahinter steckt, wenn du aus deinem sicheren Fahrwasser herausgehst und was anderes machst. Egal, ob es jetzt ein komplett anderes musikalisches Projekt ist.
Ja.
Weißt du? Es kann ja auch sein, dass ein Künstler, also ne, er hätte ja jetzt auch als Sammy Deluxe vielleicht Bock haben können, irgendwas ganz anderes zu machen. So. Und ich finde, das macht auch eigentlich einen wirklichen Künstler aus, dass er nicht einfach nur der Dienstleister ist. Weißt du, bei den DJs sagst du, da ist keine Jukebox. Und ich finde, ein Künstler sollte auch kein Dienstleister sein. Richtig. Weißt du, die heutzutage ist ja meine Wahrnehmung auch oft, dass gewisse Mechanismen, ob es nur die Fans sind oder auch diese ganze Playlistenkultur, immer gewisse Erwartungen an bestimmte Formen von Künstlern hat. So, aber ey, wenn ein Künstler Bock hat, auszubrechen, dann lass den doch bitte ausbrechen und lass den seinen Kram machen. So, wenn er das gerade fühlt, ist doch gut. Ich meine, es gibt ja auch so viel, wenn du es scheiße findest, kannst du es ja auch einfach skippen und dann ist doch auch okay. So, weißt du, wie ich meine? Das ist doch kein Problem. Das stirbt ja keiner von so.
Ja.
Aber nee, da muss man dann immer wie so eine Bundestrainer-Diskussion Ewigkeiten anstoßen. Nervt auch so ein bisschen. Und da würde ich mir eigentlich viel mehr wünschen, dass Künstler noch viel, viel mehr Mut haben.
Ja.
Und einfach auszubrechen und drauf. Da ist auch, aus meiner Sicht, auch, kann man ja noch weiterspinnen. Ich würde mir aber auch Labels wünschen, die viel mehr Mut haben und sagen, Künstler zu ermutigen und zu sagen, ist doch egal, ob du dann in der Playlist bist. So, weil nachhaltiger ist das auf jeden Fall. Wenn du deine eigene Schiefe durchziehst, wirst du auf jeden Fall tendenziell mehr organische Fans wirklich gewinnen und nicht nur Zuhörer. So, was bringt dir dann irgendeine Playlist, wo du drin bist, aber die Leute dann eh weiter skippen? So,
ja.
Ne? Also.
Hey, du sprichst mir da so aus der Seele und ich finde auch, es ist hart, dich zu realisieren, dass Sammy wahrscheinlich erst in 20 Jahren den Lob bekommt, die er verdient, weil er ist echt, wenn es an Hochkultur in Deutschland, an neumodische Hochkultur von der neuen Generation, sollte Sammy ganz weit vorne sein, weil der Typ hat so viel für die deutsche Kultur gemacht, so viel. Er wurde sogar von Goethe-Institut und so schon richtig ausgewiesen dafür und so. Der Typ ist unscheinender als scheint. Hey, geil.
Ja.
Und was ich auch gut fand, was du gerade gesagt hast, wo ich nochmal da drauf einhaken möchte, ist, dass, guck mal, wir gucken andere Kulturen an, ja? Sagen wir jetzt mal die schwarze Kultur in Amerika, die uns in Europa schon seit über 30 Jahren prägt, wenn nicht sogar über 60. Aber sehen wir mal plump, sagen wir über 30 Jahre so. Weil House ist ja auch letztendlich von schwarzen Amerikanern erfunden. Kann man groß tun, als ob die Europäer die Erste waren. Ist einfach nicht so. House kommt aus Chicago. So. Und das Ding ist, wir eignen uns Sachen zu, aber haben nicht die Eier zu sagen, okay, ich finde das geil, ich will auch sowas machen, aber ich will es nicht nachmachen. Was machen wir? Wir sagen, ah, die Amis machen das. Okay, dann machen wir das jetzt auch. Was wir aber nicht erkennen, ist, dass die Amis nicht sagen, komm, wir machen jetzt das und das ist das neue Ding. Nein, die machen einfach was Neues und versuchen immer wieder was Neues zu machen. Und wir wollen immer nur nachmachen.
Ich habe mehrere Gedanken dazu tatsächlich. Weil da triffst du einen offenen Punkt. Deswegen finde ich tatsächlich, dass ein Künstler wie Finch asozial eigentlich einer der wenigen wirklich, und das ist eine krasse These, die ich jetzt raushaue, einer der wirklichen wenigen deutschen Rapper ist, weil der quasi deutsch-musikalische Einflüsse nimmt und das in Rap ummünzt. Mhm. Ne? Der nimmt nicht irgendwelche Soul-Samples, der nimmt nicht irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche anderen Samples und guckt nach Amerika, sondern der guckt nach elektronischen Sachen, nach Schlagersachen, nach Volksmusik-Sachen und diese Sachen nimmt der und macht daraus Rap. So, und ich finde, der müsste tatsächlich aus Hip-Hop-Kultursicht viel mehr Respekt bekommen,
ja.
weil der einfach den Arsch in der Hose hat, nicht einfach nach Amerika, Frankreich und Co. zu schauen, sondern seinen eigenen Kram zu machen.
Ja, ja.
Und das gibt ja diesen, das will ich auch noch ergänzend sagen, diesen Mythos, dass Drake quasi in sämtlichen Ländern dieser Welt war, so nach dem Motto, ey, weil Nigeria, ey, was hört ihr hier? Wizkid, okay, cool, danke, ciao. Geil, als eigen, finde ich cool. Nach England, was geht hier? Crime, okay, cool. Frankreich, genau dasselbe. Und Deutschland ist so, ey, wieso klingen die alle so wie ich? Weißt du, und das finde ich so, wir haben gar keinen so richtigen, ganz eigenen Rap.
Nee.
So, also ganz oft nicht. Das ist eine steile These jetzt und da gibt es wahrscheinlich auch im Zweifel Shitstorm. Ist mir aber auch so ein bisschen Wumpe.
Ja.
So, es gibt wirklich, das sind wenige Ausnahmen. Also Finch ist nicht der Einzige. Da gibt's noch 2, 3, 4, 5 andere, so, ne? Aber das vergessen genau die Leute, was du sagst. Die gucken fast alle nach Frankreich rüber oder, je nachdem, ne, welche musikalische Ausrichtung hast, oder nach Amerika. Aber mal den Arsch in der Hose zu haben, was Eigenes zu machen. Der Unterschied ist ja auch, du hörst die Amis mit dem Sound, den die Deutschen alle machen, aber jeder erzählt was von sich.
Ja.
Jeder erzählt was von sich, wie er aufwächst, wo er herkommt, was er macht, was er getan hat, wie sein scheiß Alltag aussieht. Und in Deutschland geht es die ganze Zeit überspitzt gesagt darum, welche Rolex sie sich gerade gekauft haben und wie eigentlich nicht ihr Alltag aussieht. Weil da müssten sie ja viel tristeren Rap machen. So.
Ja.
Aber genau das wäre eigentlich geil.
Ja.
Weil dann erfährst du auch wieder was von den Künstlern und dann sind es weniger Dienstleister. Sorry, ey, wahrscheinlich
nein, du hast mich also, jetzt alle danach. Also ich habe dir dann da deinen Rücken. Wenn sie was zu sagen haben, sollen sie auch bitte zu mir kommen.
Ja, schön.
Weißt du, Hip-Hop ist eine Philosophie, kein Genre.
Ja.
Bitte. Das hat mich immer gestört. Das ist wie Pop. Pop. Pop ist kein Genre. Pop ist kurz für populäre Musik. Wenn das morgen Schlager ist, ist Schlager Pop. Oh. Wenn es morgen Rock ist, ist Rock Pop. Pop ist einfach eine Barometer der Zeit. Jetzt ist das angesagt, das ist Pop. Bitte, Leute draußen, hör auf, Pop als Genre zu bezeichnen. Das macht mich fertig und es sagt nichts aus. Weil du versuchst, irgendwas auszusagen damit, aber du sagst eben gar nichts so. Weißt du, das ist das Gleiche mit Hip-Hop. Hip-Hop ist ein Lifestyle, ist eine Philosophie. Und da kommt viel mehr dazu als nur diese Musikform. Und deswegen sehe ich das mit Finch, also ich kenne Finch auch und du hast völlig recht, der ist einfach, der ist ein Visionär, der ist einer, nämlich was Q-Tip schon mal sehr auf den Punkt gebracht hat, Hip-Hop für uns. Wir haben einfach geguckt, okay, wir haben keine Kohle für Studios, wir haben keine Kohle für Equipment, wir haben aber 2 Plattenspieler und Oma hat noch alte Platte im Schrank. Gut, dann machen wir daraus jetzt neue Musik. Das ist Hip-Hop. Das ist die Essenz des Hip-Hops. Und Finch macht genau das. Finch, also ich feiere den auch zu Tode. Also ist nicht immer mein Musikgeschmack, aber trotzdem feiere ich es, weil ich es einfach, ich schätze so, dass jemand die Eier hat, zu sagen, ich mache, was ich geil finde. Und das finde ich großes Kino.
Vielleicht nochmal zu Herr Sorge. Das war ja wirklich ein Projekt. Ne? Sammy Deluxe hat sich auch für die Vermarktung, wie du sagst, geschminkt, eine Kunstfigur geschaffen, Zylinder aufgesetzt und wurde aber wahrscheinlich auch gerade wegen dieser Kunstfigur sehr kritisiert im Rap. So, oh, jetzt schminkt er sich, wie uncool und so. Aber das war ja wirklich ein Projekt, was dadurch dann auch krass kritisiert wurde. Hat dich das irgendwie mitgenommen?
Ja, es hat mich insoweit mitgenommen, dass ich nur dachte, armes Deutschland. Weil, weißt du, du hast da jetzt jemanden, der sich richtig was traut, der dann 2, 3 Jahre später eigentlich fast 1:1 nachgemacht wurde, ohne Maske und alle haben es gefressen. Ich sag jetzt keine Namen, weil dann kriege ich auf jeden Fall einen Shitstorm.
Aber wer jetzt?
Es hat mich mitgenommen, weil ich habe gesehen, ich habe an der Künstler gesehen, wie ihm das schon kaputt gemacht hat. Weil er einfach nur, Jungs, es war ein Witz. Hallo? Habt ihr das nicht kapiert? Es war ein Witz. Warum können Leute wie heißen nochmal die zwei Brüder oder die zwei Typen, Deichkind? Warum können Deichkind sich in irgendwelche komische Klamotten stecken und dann ist es cool? Und warum kann ein Samy Deluxe es nicht?
Wobei das ja auch ein Prozess war bei denen, ne? Also das hat ja auch gedauert. Also ich glaube, ganz am Anfang, jetzt Deichkind nicht komplett irgendwie 100% studiert, aber gefühlt, das war ja ein Prozess von dem Rap-Album, ne? Und dann glaube ich, das zweite war dann schon experimenteller und dann ging das so, ne? Da hat man, glaube ich, die Leute organisch mitgenommen und so. Aber ich sehe das grundsätzlich auch sehr ähnlich wie du.
Ja, Samy hat sich auch immer geändert. Wenn du die letzten 20 Jahre Samy Deluxe Bilder nebeneinander siehst, dann siehst du 20 verschiedene Typen. Die sehen jedes Jahr anders aus. So. Okay, die letzten paar Jahre nicht mehr so, aber.
Was ja aber auch irgendwie normal ist. Ne?
Ja,
das, voll. Also Leute erwarten ja gefühlt, ey, du hast das angefangen, das musst du die nächsten 20 Jahre irgendwie durchziehen. So. Aber das ist ja Quatsch, du kannst mit 40 nicht mehr, also wenn du mit Straßenrap angefangen hast, dann wird es sehr schwer mit 40 oder mit 45 den Leuten noch richtig glaubhaft echten Straßenrap zu geben, so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 40 oder 45 noch die Straßeneinflüsse so hast, dass du, ne, das ist ein ganz anderes Leben, so, und dann finde ich, sollten sich auch das Leute trauen, diesen Weg mitzunehmen, so, ne, also, ich finde, also, ey, sehr viel Name-Dropping in dieser Folge hier heute, ne, aber ich finde, für mich ist er beispiellose, positive Karriere von außen betrachtet, Sido. Also,
ja.
Weißt du, das ist so, also von wirklich Maske oder noch früher Sekte sozusagen, sehr hart, Drogen, ne, ob das verherrlichen ist, sei mal dahingestellt. Aber das waren alles die Themen, weil das auch sein Leben war, sozusagen. Und das, der hat dann immer mehr, dann, ne, kam irgendwann mit seinem Kind, ne, das glaube ich war beim zweiten Album, dann wurde schon mal thematisiert und so. Der hat einfach über sein Leben berichtet, plus dann noch natürlich diesen wahnsinnigen Spagat hinzukriegen zwischen Rap-Platten und richtig Pop und Mainstream zu sein mit Radionummern, so, ne. Und das ist, finde ich, auch richtig so.
Ja.
Der hat die Leute auf eine Reise mitgenommen und die Leute, die den alten Sound vermissen, die können ja den alten Sound hören oder springen halt ab, dann ist das so, weißt du? So, aber wer sind die in dem Augenblick der Konsument, den Künstlern was aufzudrücken? So, also das ist doch Quatsch.
Ja, ich finde auch immer, es ist ein Künstlerziel. Wenn ein Künstler ein Künstler sein will, dann gibt er schon zu, dass er es nicht nur für sich macht. Weil sonst könnte er es auch im Kopf machen und es sich ausdenken und genießen und das war's denn so. Weil er etwas macht, was rauskommt, will er ja, dass andere Leute es auch mögen. Der Künstler, der sagt, ich mache das für mich, der lügt. Weil hier mache ich es für mich. Das reicht. So, das heißt, Künstler haben schon dieser Anspruch, andere Leute zu begeistern. So. Und dann finde ich, die Aufgabe ein Künstler sollte, sage ich ganz bewusst, immer sein, neue Fans zu gewinnen. Lauryn Hill, you know? You just won 10 or you just lost one. Oder was? Dieser Spruch, ich weiß nicht mehr genau, wie er geht. Das bringt sehr auf den Punkt. So. Es ist, du kannst ein, zwei Fans verlieren, dafür gewinnst du aber 10 neuen. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein, so die Gruppe zu behalten, auch wenn ihr schrumpft. Voll. Aber wie du schon sagtest, können immer die alte Musik hören. Warum ist das dann direkt so ein Verbrechen, wenn ein Künstler nicht mehr das macht, was die Leute von ihm erwarten?
Voll.
Du sagst ja auch in einem Interview, ich glaube bei All Good war es, dass du auch immer Wendungen in Songs haben möchtest. Also es geht ja auch nicht nur darum, dass sich Veränderungen in Karrieren irgendwie bilden, sondern dass auch in jedem Song irgendwie so überraschende Elemente ist.
Ja, ja. Jeder Song ist wie ein Film. Es sollte eine Konfrontation geben und eine Auflösung.
Dramaturgie, ne?
Ja.
Wie ein Film hatte ich jetzt witzigerweise auch im Kopf, sozusagen.
Ja, ist auch so. Ist natürlich nicht, man kriegt es nicht immer hin. Das liegt dann nicht an das Prozess. Das liegt einfach daran, dass dieser Film nicht gut war. Nächster.
Wie siehst du die Producer-Innen-Szene an sich respektiert? Also du sagst auch zum Beispiel im Interview, dass diese Name-Tags jetzt gar nicht was Positives sind, also dass die Producer dann irgendwie vorne im Song genannt werden, sondern dass das auch irgendwie so ein Grund ist, dass es gesagt wurde, okay, kannst du gerne machen da vorne hin, aber wir zahlen dir weniger. Wie siehst du die Producer-Szene im Moment respektiert?
Also ich denke, die Producer-Szene, die es jetzt gibt, die kriegen genug Respekt. So. Weil die kriegen das Respekt, was sie verdienen.
Okay. Also hast du da jetzt auch gar keine Wünsche, dass es irgendwie mehr wird, auch für dich selbst?
Ich wünsche mir, dass wir wieder in eine Zeit gehen können, wo Namen einen Wert haben. Oder Betitelungen einen Wert haben. Ich habe es vorher schon gesagt, nur weil du einen Laptop und ein Programm hast, bist du noch kein Produzent. Nur weil du einen Beat machst, bist du noch kein Produzent. Und das Problem ist, die meisten Beatmaker fühlen sich weniger, wenn sie kein Produzent sind. Dabei ist es aber, du nennst einen Bäcker auch kein Metzger. Es ist einfach völlig Quatsch. Das sind zwei komplett getrennte Aufgaben. Ein Beatmaker ist ein moderner Musiker. Oder ein moderner Studiomusiker. Und ein Produzenten kann jemand auf dem Couch sein, der von der Musik null Ahnung hat, Kohle und Kontakte hat und sagt, ey, ich muss einfach die richtigen Leute zusammenbringen, damit das Produkt am besten wird. So. Und dieser Fehler, um einen begnadigten Studiomusiker oder Programmer einen Produzenten zu nennen, ist nicht nur blöd, weil wir damit unser eigenes Geschäft kaputt machen, aber es ist auch für die Monetarisierung scheiße, weil ein Beatmaker freut sich über 500 Euro, aber ein Produzenten weiß, dass er für 500 Euro kein gutes Produkt machen kann. So. Und die Beatmaker, die gerne Produzent werden wollen, sollen sich jetzt schon im Klaren sein, wenn sie jetzt schon sagen, dass sie Produzent sind und für 500 Euro ein Produkt abliefern, dass sie das ganze Geschäft selber kaputt machen, für sich selber. Und das ist halt, das nervt mich tierisch. Nicht weil diesen Betitelung, weil es ist gar nicht wichtig. Weißt du, seit wann sind Produzenten jetzt, wir sind Serviceleister. Wir machen in Auftrag für andere Leute, machen wir ein Produkt. Und warum mussten wir immer genannt werden? Ist natürlich geil, aber es ist nicht wichtig. Es geht um den Künstler so, dieses ganze produced by so. Dafür gibt es ja Booklets oder jetzt Credits bei Spotify. Und das sollte reichen, finde ich. Und deswegen, es regt mich einfach auf, dass das Wort Beatmaker niedrig finden, obwohl das gar nicht niedrig ist. So, weißt du? Mhm. Dilla fand es ganz geil, Beatmaker zu sein.
Eigentlich kann man es ganz gut vergleichen. Der Produzent ist ein Architekt. Ja. Und der Beatmacher ist von mir aus der Maurer oder sowas.
Ja, ne? Genau.
So, das kann man so vergleichen. Und der Architekt wird jetzt auch nicht ein Schraubenzieher oder ein Hammer oder irgendwas
eben
ansetzen. Der hat einfach nur die Vision, wie das Haus aussehen soll.
Richtig.
Und dann holt er sich halt den besten Maurer und den richtig. Besten, was weiß ich, Gaswasserscheiß und ja. Alles, was dazugehört. So,
ja, richtig. Klar, es gibt noch diesen Zwischenspalte der Musikproduzent, sage ich jetzt mal. Aber dann gehen wir sehr jargonisch. Das ist dann oft jemand, der Produzent und Musiker ist, so. Ne, die gibt's viel. Und es gibt viele Beatmaker, die es extrem gut geschafft haben, Produzent zu werden und auch sehr schnell, weil es gibt sehr viele Beatmaker, die auf jeden Fall Produzenten sein könnten. Die müssen sich aber im Klaren sein, dass das ein Prozess ist. Das ist wirklich Abbas beste Beispiel. Ich habe ihn kennengelernt. Da hat er nur Beats vorgespielt. Mittlerweile ist er einer der erfolgreichsten Produzenten überhaupt. So weltweit so. Krasser Dude. Aber der wusste auch der Unterschied, weißt du? Und dann siehst du auch, wenn du das Ding ist, wenn du den Unterschied sehen kannst, dann kannst du auch wachsen. Wenn du aber denkst, du bist schon da, wie willst du denn noch weiterkommen?
Und Ego rausschalten, ne?
Ja.
Also das ist so ein bisschen dieses Ding, was du vorher noch meintest, ey, wenn ich selber nicht Keyboard einspielen kann, dann das Ego wegschalten und sagen, ey, ich hole mir dafür einen guten Keyboarder. Und das macht dann auch das geile Produkt aus.
Voll.
Also
Um mal bei der Gegenwart anzusetzen und auch eine Künstlerin, die ja eben auch bei Walk This Way gesigned ist, ist Nessie. Ja. Wie sieht denn dann zum Beispiel die Arbeit da aus? Also kannst du vielleicht mal auch beschreiben, wie ihr zusammenkommt? Also ich sehe in den Insta-Stories, sie ist ja dann häufiger bei dir. Wie läuft das auch gerade bei Nessie und dir ab?
Also Nessie ist für mich ein klassischer, wie es sein soll, Prozess. Ein Künstler, die selber schreibt und selber Ideen hat und trotzdem nicht zu stolz ist oder sogar die Zusammenarbeit mit anderen Leuten sehr schätzt und das Teil des Prozesses sogar fast am interessantesten findet, das ist Nessie. Also Nessie ist sehr, sehr talentiert, könnte eigentlich alles alleine, glaube ich. Aber sie liebt dieses, in einen Raum mit mehreren Leuten etwas zu schaffen. So. Und das macht sie sehr gut. Das ist auch ein Herzensprojekt. Haben wir sehr viel sehr viel Zeit reingesteckt. Ich wollte Stecken und Zeit in ein Wort packen. Ich glaube, die hat auch einen sehr erfolgreichen Weg vor sich. Weil das ist nur eine Frage der Zeit bei ihr, finde ich. Das ist, da ist alles so richtig und das hat alles so Hand und Fuß und das muss einfach jetzt gehört werden, sag ich jetzt mal so. Weißt du? Das ist, glaube ich, das Schwierigste in diesem Geschäft. Wie kriegst du die richtigen Leute, deine Sache zu hören?
Auf jeden Fall.
Kannst du leider nicht bezwingen.
Dann haben wir noch deinen Job mehr. Das Maschine.
Ja, nee, das ist falsch. Ich glaube, der kann auch nicht mehr machen, als das Ding lieben und machen, was er machen kann. Dann müssen es einfach die, es muss, im Endeffekt kannst du diese Schwelle von hier ist das Produkt und hier hören alle es, das ist ein Effekt, die du nicht kreieren kannst. Du kannst nur beisteuern und alles machen, wo du denkst, okay, damit könnte es dann irgendwann passieren. Deswegen glaube ich auch, dass es irgendwann passiert, weil das wird schon gemacht, das muss halt nur noch, der Funken muss noch rüberspringen. Die Leute müssen es hören. So. Und
vielleicht nochmal in die Tiefe, also hast du diese Beats von anderen Leuten dann zum Beispiel auch in Auftrag gegeben bei Nessie oder wie weit ist der Produktionsprozess da? Hast du alles selbst gemacht? Wie läuft es dann da ab?
Kombination. Also ich habe sehr viel selbst gemacht. Es gibt aber auch Songs, die Nessie schon mit anderen Produzenten angefangen hatte, die auch schon geil waren, die dann aber trotzdem für das Album die Soße brauchte, um das zusammenzubringen. Und dann habe ich halt die Sachen von den Produzenten natürlich in Absprache mit denen Sachen genommen, die für mich am elementärste in diesen Produktion oder in dieser Sound war, habe ich genommen und habe dann darum herum die Soße vom ganzen Album geschaffen. Das war aber auch, das wollte Nessie auch. Die wollte einfach, dass das Album an sich wie ein Ding und nicht wie irgendeine Kopplung, so, weißt du, so, okay, wir holen da und holen da und da und da und dann klingt alles anders. Was ich aber ehrlich gesagt mit einer Stimme wie Nessie, muss man auch sagen, eigentlich so, ich meine, die klingt eigentlich generell immer sehr gleich und die würde auch verschiedene Sounds zusammenbringen mit ihrer Stimme. Aber ich feiere es sehr.
Mixst und masterst du das auch oder gibst du das ab?
Mix, ja, Master nicht. Master bei mir macht immer der Büsi oder der Lex.
Das Büsi, sind so meine, Büsi Büren und ja, Lex Barker.
Das sind so meine zwei Master-Götter.
Okay, dann würde ich jetzt eigentlich auch nur noch abschließend fragen, was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Was möchtest du noch erreichen?
Sehr viel. Ich habe ja gerade jetzt ein neues Studio gebaut und das ist noch nicht ganz fertig. Und das neue Ziel ist einfach dafür zu sorgen, dass alle Leute, die sich in diesem Studio öfters bewegen, dass es denen gut geht und dass die alle Erfolg haben. Und das geht nicht nur für mich, das geht für meinen neuen Partner Flo, meinen etwas älteren Partner Lavon und meinen anderen neuen Partner, mein Sohn, die jetzt alle in diesem Studio auch ihren eigenen Räume haben und auch machen wollen. Und ich glaube, für mich wäre das ultime Ziel, wäre, dass dieses Studio jetzt einfach sich selber komplett wie sagt man das eigentlich, dass die Kosten und alles, was in diesem Studio notwendig ist, um das zu handhaben, dass sich das selber trägt. Das ist für mich schon völlig ausreichend, weil ich bin schon auf einer Ebene, wo ich es nur noch mache, weil ich Bock drauf habe. Klar, muss man natürlich Geld verdienen, verstehe mich nicht falsch.
Komm, hör auf.
Aber ich bin jetzt nicht so, mein Ziel ist jetzt nicht mehr noch einen goldenen, noch einen Platin oder nochmal die Milliarden oder die Millionen abzuholen. Mein Goal ist eigentlich, meine Arbeit weiterzumachen ohne Stress. Das ist das Geilste. Weil ich glaube nämlich, die Freiheit, ja oder nein zu sagen, ist das ultime Luxus. Einfach sagen, nee, kein Bock. Das ist geil. Das musst du dir leisten können. Das ist nicht einfach.
Und eigene Alben?
Als Künstler?
Mhm.
Nee.
Mist, wollte ich dir anbieten gerade.
Nee. Scheiße, scheiße, scheiße.
Chance verpasst. Trotzdem hoffe ich, dass ihr beide und ihr da draußen auch Spaß hattet beim Talk This Way Podcast. Abonniert den überall, wo es Podcasts gibt.
Ja,
und
geil.
Natürlich auf YouTube angucken und abonnieren und die Glocke aktivieren. Kommentiert, startet den Shitstorm gegen Patrick oder gegen Jan. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zugucken.
Ja, Mann.
Und danke. Bis bald.
Danke dir.
Danke dir. Danke euch.